Unser Gehirn macht nur 2% unserer Masse aus, während es 20% unserer Energie fordert. Die Neurowissenschaft besagt, dass ein Gedanke ein Elektronentransfer zwischen unseren Synapsen ist. Elektronen sind wiederum auch Quantenobjekte, unterliegen somit der Quantenmechanik. Somit sind Gedanken ja eigentlich Schwingungen, die theoretisch dazu in der Lage sind, sich mit anderen Schwingungen zu überlagern und sich dann zu Materie zu verdichten. Klingt physikalisch? Ja, ist es auch. Aber dieses Grundverständnis soll uns heute schon mal helfen, um sich auch für spirituelle Denkweisen zu öffnen. Gleich wird's besser. Hallo, liebe, sonst sage ich immer Performance-Optimierer. Heute sage ich mal, hallo, liebe Menschen. Wir möchten ja bei diesem Podcast weiterhin eure Performance optimieren. Aber man kann eben nur dort optimieren, wo auch bereits eine Basis existiert. Und eine Basis, die uns alle Menschen vereint, ist die Parallelwelt in unserem Kopf. Und damit auch zusammenhängende Überzeugungsmuster. Und genau dort möchten wir heute mit einer Reise ins Bewusstsein ansetzen. Ja, warum habe ich heute diesen unsexy klingenden Einspieler gebracht? Nicht, um euch abzuschrecken, sondern tatsächlich, damit ihr das mal kurz auf euch wirken lasst und wir quasi von verschiedenen Zweigen auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ja, Menschen, und da nehme ich mich natürlich nicht aus, suchen in der Regel immer nach Begründungen für Thesen, Theorien und Denkweisen. Ja, und wenn wir auf die Schulmedizin blicken, so sind wir eigentlich am ehesten zufrieden, wenn wir einen wissenschaftlichen Beleg haben. Dann ist immer alles gut. Ja, nicht ohne Grund werden wesentliche, auch alternative Heilmethoden nach wie vor nicht im gesetzlichen Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen, obwohl sie vielen Menschen geholfen haben. Aber sie sind eben nicht evidenzbasiert. Kurzum, ich brauchte also heute mit unserem Einspieler einen kleinen Köder, damit ihr die folgenden Worte auch ein bisschen auf euch wirken lasst, ohne dass es allzu spirituell klingt. Ja, denn ja, da ich immer wieder feststelle, dass sich Menschen selbst limitieren, dachte ich, vielleicht ist die Zuhörerschaft ja nun nach Hören einiger Folgen schon bereit, ihr Ohr auch für mentale Überlegungen zu öffnen. Wir haben ja nun schon vielfach erwähnt, dass wir unseren Körper als System, als Ganzes verstehen sollten, um damit aufzuhören, immer an der Stelle des Symptoms nach der Ursache zu suchen. Ist das einmal verinnerlicht, ist das auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Step im grundsätzlichen Mindset. Im Übrigen basieren alternative Heilmethoden genau auf diesem Ansatz, eben nicht nur innerhalb einer Disziplin nach der Wurzel des Übels zu suchen, sondern den Menschen ganzheitlich zu sehen. Und da wir mehr als unsere Organe und Hülle sind, möchte ich heute mal über das Innerste in uns, das bewusste Sein, sprechen. Dass unser Bewusst oder in dem Fall auch Unbewusstsein uns immer wieder limitiert, kann man eigentlich ständig feststellen. Aktuellstes Beispiel, Corona ist ausgebrochen und nach einer Woche ruft mich jemand an und fragt, wie es mir geht. Ich sage, gut, es ist schön, dass wir so tolles Wetter haben und ich habe mehr Zeit in Köln verbringen dürfen. Die Anruferin antwortet, ihr würde die Decke auf den Kopf fallen, sie wüsste nichts mit sich anzufangen. Das betrifft jetzt erstmal sie. Und dann kommt der Schwenk in meine Richtung. Ja, aber das ist doch schon blöd mit dem Homeoffice bei dir, oder? Nein, eigentlich kann ich mich damit ganz gut anfreunden und mir macht Spaß, eigenorganisiert unterwegs zu sein und meine Zeit ein bisschen frei einzuteilen. Ja, aber wenn du so gar keinen Kontakt zu Kollegen hast, da fehlt doch auch was. Ja, wir sprechen aber auch über Videokonferenz miteinander und klar ist nicht dasselbe, aber aktuell passt das ganz gut. Okay, und was machst du so nach der Arbeit? Man kann sich ja auch mit niemandem treffen. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Also, ich bin auch ein soziales Wesen und Fan von persönlichem Kontakt. Aber wir sprechen hier von einer Situation einer Woche nach Kontakteinschränkung und den Umgang damit. Also akzeptiere ich den Zustand und halte mir gegebenenfalls vor Augen, dass es temporär ist, finde positive Optionen der Beschäftigung mit mir selbst, finde ich vielleicht sogar Gefallen an Dingen, zu denen ich sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Oder möchte ich mich jetzt jeden Tag mit ungewissem Corona-Ende selbst bemitleiden? Nächstes Beispiel, ich gebe ein Training vor einer Gruppe von 4 Leuten. Da gibt es auf jeden Fall immer einen, der vor allen anderen aufgibt bei einer Übung, die eigentlich für alle gut machbar sein sollte. Und wie macht er das? Indem er direkt vorab eine Begründung dafür einschiebt. Die Übungsauswahl ist für eine Gruppe in der Regel schwer zu legen, deshalb sollte sie meistens sowieso so sein, dass sie alle schaffen sollten. Diese Begründung, die er ausspricht, kommt dann so wie, das geht nicht, das konnte ich noch nie. Tja, das ist gegebenenfalls nicht die beste Einstellung, um seine eigenen Grenzen auch nur mal zu streifen. Wenn dann aber Vertrauen in den Trainer aufgebaut wurde und mehrfach festgestellt wurde, dass dieser erkennt, wo die eigene Grenze ist und einen gegebenenfalls jedes Mal ein Stückchen darüber springen lässt, dann kann der Kopf auf einmal ausgeschaltet werden und noch 5 weitere Wiederholungen drangesetzt werden. Und vielleicht hätte diese Grenze sogar schon vorher überschritten werden können, wenn einfach mal das Ego vor der Tür gelassen wäre, aus Angst zu versagen vor einer Gruppe. Im Einzeltraining hätte es dann vielleicht sogar schon eher geklappt. Ja, und dann gibt es natürlich noch was, was uns alle am meisten beschäftigt. Beispiele aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganz spannend. Um das Innere und Äußere mal so durchzuexerzieren, nehmen wir jetzt mal jemanden mit Bindungsangst für dieses Beispiel. Zunächst gibt es erstmal unzählige Strategien, einer engen Beziehung aus dem Weg zu gehen. In den meisten Fällen wissen diejenigen nicht einmal, dass sie eine Beziehungsangst oder Bindungsangst haben. Die Angst wird unterdrückt und es werden Verhaltensstrategien entwickelt. So wird zum Beispiel Distanz erzeugt, bevor es zu nah wird. Das kann sich beispielsweise durch einen Streit äußern oder Flucht und Ignoranz. So vermeidet derjenige dann unbewusst das Gefühl, diese Angst wirklich zu spüren. Das heißt, die eigentliche Beziehungsangst dringt erst gar nicht ins Bewusstsein. Bewusstsein ist hier also der springende Punkt, der alle Beispiele vereint. Im Falle der Bindungsangst reichen die Erfahrungen, die diese Angst dann begründen, meist sehr, sehr weit zurück. Also bis ins früheste Kindes- und Säuglingsalter. Und sind unserem Bewusstsein in der Regel nicht zugänglich, also nicht unmittelbar abrufbar. Ob man dann später als Erwachsener bindungsfähig ist, hängt dann in sehr starkem Maße davon ab, welche Erfahrungen in den ersten Lebensjahren in der Beziehung zur Mutter gemacht wurden. Evolutionär ist es einfach so, dass die Mutter die wichtigste Bezugsperson für den Säugling ist. Und von dieser Verbindung hängt entscheidend ab, ob unser Gehirn sie in den frühesten Kindheitsjahren mit Sicherheit und Geborgenheit oder eher mit Einsamkeit und Angst verknüpft. Die Neurobiologie zeigt uns bereits seit langer Zeit, dass in jedem von uns das Bedürfnis nach einer vertrauensvollen Bindung biologisch tief verankert ist. Im Übrigen erkennt man das gerade in Krisenzeiten wie jetzt zu Corona mit Sicherheit auch noch mal mehr an der Oberfläche. Machen wir jetzt also einen Schwenk zum Bewusstsein im beschriebenen Beispiel. Jemand, der jetzt betroffen ist und sich nicht vergegenwärtigt, dass seine Bindungsangst in ihm selbst begründet ist, der wird beispielsweise die Schwächen beim Partner herausstellen wollen. Er wird vermeiden, sich festzulegen, hält sich möglichst über einen langen Zeitraum alle Optionen offen, sodass keine Entscheidungen getroffen werden müssen. Es werden eher unverbindliche Beziehungen zu Menschen eingegangen, die unkompliziert erscheinen. Es wird vorzugsweise Energie in Hobbys oder den Job investiert. Und wenn gewünscht, wird Distanz dann zwischenzeitlich auch nicht durch Worte, sondern eher durch Verweigerung körperliche Nähe geschaffen, um bloß keine Intimität aufkommen zu lassen. Und wenn es dann zum Diskurs kommt, dann wird eher Flucht ergriffen, als Verantwortung zu übernehmen. Und Flucht muss sich dabei nicht nur durch Übergehen des Gesagten äußern, sondern kann auch in die Arbeit oder in Abtauchen anderer Beziehungen passieren. Das geschieht also immer dann, wenn die Taktiken zum
vermeintlichen Behalten der Kontrolle nicht mehr fruchten und unbewusste Ängste so langsam an die Oberfläche kommen. Warum agieren Menschen so? Wenn schwierige Erfahrungen in der Kindheit gemacht wurden, dann hat das oft zu einem labilen Selbstwertgefühl beigetragen. Und dieses Selbstwertgefühl ist dabei ein sehr entscheidender Faktor der Angst. Im Übrigen nicht nur der Bindungsangst, also das kann man auf vielfältige Beispiele legen. In dem Fall sind passiv bindungsängstliche Menschen solche, die meinen, Erwartungen des Partners nicht gerecht werden zu können, aber das zu müssen, um Akzeptanz zu erfahren. Und aktiv Bindungsängstliche haben schnell das Gefühl, vereinnahmt zu werden und sich selbst zu verlieren. Quasi das klassische, ich muss gar nichts. Für beide Typen gibt es also nur schwarz-weiß. Entweder Beziehung führen oder frei sein. Dass es beides gibt, also Freiraum innerhalb einer Beziehung, ist zunächst einmal unvorstellbar für sie. Okay, wir sprachen von Unvorstellbarkeit. Wenn wir jetzt aber versuchen möchten, genau eine solche Vorstellung zu erzeugen, dann sind wir wieder beim Thema Bewusstsein und der Frage, wie blicke ich eigentlich auf die Welt? Wären wir der Betroffene und machen uns beispielsweise bewusst, dass all diese Taktiken nur eine Art Schutzmechanismus sind, aus Angst verletzt zu werden, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Man könnte anschließend reflektieren, ob es vielleicht sogar wiederholende Muster gibt, mit denen man sich immer wieder konfrontiert sieht. Wenn hier dann ein Aha-Erlebnis einsetzt, ist das eigentlich wunderbar, denn ab dann wird ein wichtiger Prozess in Gang gesetzt. Man erkennt, dass die Problematik, die man vor Augen sieht, nur mit einem selbst zu tun hat und mit niemandem anderen. Das kann aber sehr positiv sein, denn hierdurch gibt man sich einfach mehr die Chance, aus seiner Opferrolle herauszutreten und das Problem aktiv selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe diese Beispiele nun mal so ausgeführt, um deutlich zu machen, dass das Ausmaß unserer Handlungen von banalen Alltagssituationen bis hin zu fundamentalen Limitationen im gesamten Lebensstil reicht und nur wir selbst diejenigen sind, die uns einschränken, nämlich durch die Bewertung, die wir diesen Situationen beimessen und damit der Bewertung unserer Gedanken. Lasst uns also zum besseren Verständnis mal schauen, was sich in unserem Innern eigentlich abspielt. Wir haben jeden Tag durchschnittlich 60.000 Gedanken. Circa 3% dieser Gedanken sind positiv, 70% neutral und damit mehr als 25% negativ. Aus diesem Grund sind auch spirituelle Denkweisen überhaupt entstanden. Die Kultivierung von Achtsamkeit gilt bis heute als Grundlage buddhistischer Meditationstechniken beispielsweise. Warum? Weil diese dein Bewusstsein in der Weise schulen, dass du einen anderen Blick auf dein Außen einnimmst. Du bist nicht mehr die Spielfigur deines Lebens sozusagen, sondern wirst zum eigenen Schöpfer deiner Wirklichkeit. Ja, das klingt jetzt fast biblisch, aber lasst uns mal hinterfragen, was damit gemeint sein kann. Auch die klassische Medizin kann schon lange nicht mehr leugnen, dass das Bewusstsein eine wichtige Rolle dabei spielt, dass sich der Körper unsere Erwartungen anpasst. Das beste Beispiel hierfür ist der Placebo-Effekt. Placebo heißt so viel wie ich werde gefallen. So kann ein Medikament eine heilende Wirkung auf uns haben, auch wenn es gar keinen Wirkstoff enthält. Gegenteilig kann genauso der Nocebo-Effekt wirken, also ich werde schaden. Und zwar dann, wenn wir einen negativen Glauben an einen ungünstigen Krankheitsverlauf haben. Therapien aus welcher Disziplin auch immer schlagen daher dort gut an, wo der Patient wahrhaftig an ein positives Ergebnis auch glaubt. Seid ihr auf einer Party? Ganz anderes Setting. Werdet ihr dann vermutlich häufig sowas gefragt wie, und was machst du so? Ganz banale Frage, aber in der Regel fangen Menschen dann an, sofort von ihrem Job zu erzählen. Nun, es kann auch gut sein, dass sie sich selbst nie die Frage gestellt haben, was sie sonst noch so ausmacht. Und zugegeben, klügere Fragen wären vermutlich, wofür brennst du, was machst du, was machst du, wenn deine Liebsten Aktivitäten, also wenn du deinen Liebsten Aktivitäten nachgehst, was erfüllt dich? Ist zwar ja unwahrscheinlich, dass eine noch unbekannte Person euch diese Fragen stellen wird, aber eigentlich denke ich mir immer, why not? Das ist es doch, was einen Menschen erst interessant macht und nicht, welche Jobposition er bekleidet. Angenommen, wir stellen diese Fragen. So würde sich dann ja wahrscheinlich ein Großteil diese Fragen trotzdem nicht direkt beantworten können. Weil der Großteil sich schlichtweg noch nie damit auseinandergesetzt hat oder er gefangen in gesellschaftlicher Konvention ein Unvermögen geschaffen hat, diese Fragen überhaupt zu stellen. Oder gegebenenfalls auch sein Ego einfach nicht vor der Tür lassen möchte, wo wir wieder beim Eingangsbeispiel wären. Das ist nur sehr, sehr schade, denn so limitieren wir uns ja ständig auf unser Ego und unseren Körper. Man kann auch überspitzt sagen, Status und Optik. Und das, obwohl wir viel mehr als das sind. Körper und Ego sind ja eigentlich so Tools, die dazu dienen können, unsere Wirklichkeit zu bauen. Aber das, was diese Tools erst schmiedet, ist wieder unser Bewusstsein. Wenn Menschen sich noch nie näher mit diesem auseinandergesetzt haben, neigen sie dazu, es recht voreilig als eine Funktion des Gehirns, also somit etwas Biologisches abzutun. Folglich wärst du nur ein Produkt biochemischer Hirnaktivität ohne freien Willen. Wie wir aber ja schon in, was war's, Schlafepisode 5 zu Sigmund Freud mitnehmen konnten, beeinflusst unser Bewusstsein uns ja zu jeder Zeit. Und gerade die westliche Welt geht häufig noch davon aus, es sei nur real, was sichtbar sei. Ja, das finde ich etwas schwierig, die These, denn dann gäbe es zum Beispiel auch keine Gravitation oder Energien, die durch Gefühle wie Liebe entstehen. Also könnten wir eigentlich andersrum folgende Schlussfolgerung: Wenn unser Bewusstsein unser Verhalten steuern kann, so muss es Energie haben. Somit könnten wir unser Bewusstsein nutzen, um eine Wirklichkeit nach unseren Wünschen zu formen. Und vor allem am besten so eine, die nicht durch innere Blockaden limitiert wird. Wenn wir unser Leben also verändern möchten, müssen wir unser Bewusstsein ändern. Und die Basis dafür bilden unsere Glaubenssätze. Auf Glaubenssätze werden wir am besten nochmal in einer separaten Folge eingehen. Deshalb blicken wir jetzt in einem ersten Schritt erstmal nur auf unsere Gedanken und auch Gefühle. Wenn wir berücksichtigen, dass wir mehrere tausend Gedanken am Tag haben, ist es faktisch unmöglich, dass sich all diese sofort manifestieren. Diese Einschränkung und damit auch die zeitliche Verzögerung, die dient auch unserem eigenen Schutz. Sprich, wenn sich unsere Gedanken unmittelbar manifestieren würden, hätte das zur Folge, dass sich auch jeder negative Gedanke in unserem Leben projiziert. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Betrachten wir aber die Gesamtheit unserer Gedanken, Gefühle und Glaubenssätze, so bilden sie quasi gemeinsam eine Art Grundschwingung unseres Bewusstseins. Stellen wir uns diese Schwingung wie ein weites Feld vor, bestehend aus positiven, neutralen und negativen Impulsen, dann möchte es möglichst im Gleichgewicht bleiben. Das heißt, harmoniert ein Gedanke nicht mit dieser Grundschwingung, hebt sich seine Wirkung in gewisser Weise auf. Was meine ich damit? Wenn wir uns etwas Tolles, etwas Positives wünschen, die Mehrheit unserer unterbewussten Gedanken jedoch negativ behaftet ist, dann wird diese Schwingung dieses Wunsches zu schwach sein, um sich zu verdichten und umgesetzt zu werden. Möchtest du also ein Eis von der Eisdiele, an der du gerade vorbeiläufst, du aber überzeugt davon bist, dass du zu dick bist und dich diese Kugel meilenweit im Fortschritt zurückwerfen wird, du sie dir nicht verdient hast, bei deinem Versuch abzunehmen, was auch immer da reinspielen mag, dann wird dir selbst diese eine Kugel verwehrt bleiben. Und das ist ja ein recht banales Beispiel. Das heißt, wenn wir von inneren Ängsten, Zweifeln oder andersrum eher einem Urvertrauen und Selbstliebe erfüllt sind, dann wird sich dies täglich unmittelbar darauf auswirken, mit welcher Positiv- oder Negativbrille wir die Welt sehen und wie gut wir in der Lage sind, innerste Bedürfnisse auch wirklich umzusetzen. Sind wir beispielsweise von Selbstkritik erfüllt, wird sich diese Schwingung durch verschiedene Ereignisse und Umstände manifestieren, die dann wahrhaft kritisch sind. Das ist im Übrigen nicht nur eine These, sondern stützt sich auch auf eine physikalische Interpretation, nämlich der Kopenhagener Deutung, nach der die Teilchenbildung der Materie von einem geistigen Prinzip beeinflusst werden kann. Wenn ihr also Menschen kennt, die eher negativ eingestellt wirken, werdet ihr zügiger feststellen, dass sie dadurch auch ihr Außen derart negativ formen. Wir alle haben aber diese inneren, selbstgesteckten Grenzen. Manche mehr, manche weniger. Und was wir nach außen sprechen, ist häufig dann deutlich abgemildert und lässt unser Gegenüber nicht direkt erkennen, wie wir wirklich denken. Wenn wir uns also vorstellen, dass ein simpler Glaubenssatz wie Erfüllung muss ich mir erst verdienen, eine Baumkrone darstellt, dann verbirgt sich darunter noch ein ganzes Wurzel, ein Glaubenssystem. Und schneiden wir hier einen Ast ab, so haben wir am Wurzelwerk noch nichts verändert. Da wir uns aber zu jeder Zeit einen inneren Abgleich mit der Außenwelt suchen, um uns sicher zu fühlen, werden wir immer wieder finden, was uns bestätigt. In der Hirnforschung wurde bereits belegt, dass wir stets das, wovon wir zutiefst überzeugt sind, immer wieder im Draußen finden werden. Egal ob positiv oder negativ. Und wenn negativ, entsteht erneut ein störender Ast in Form eines hinderlichen Glaubenssatzes. Und es wird sich weiter wie ein Adersystem durchziehen. Nun aber mal ein cooler Schwenk, denn das wirklich Coole daran ist, wenn einmal ein wesentlicher Widerstand in unserem Leben, beispielsweise Bindungs- oder Versagensangst oder auch Verlustschmerz, wenn der überwunden wurde, dann löst sich dadurch auch eine ganze energetische Blockade, die unsere Energie zuvor gestaut hat. Ich stelle mir das gerne als eine Art Hauptader vor, mit vielen Verästelungen, die Blut durch unseren ganzen Körper pumpen. Die Hauptader, die könnte zum Beispiel die Angst vor Versagen sein oder das Gefühl, nicht zu genügen oder sich etwas nicht erlauben zu dürfen. Und vor ihr sitzt jetzt ein Blutgerinnsel, das zum Blutstau führt. Wir sind hierdurch nun in sämtlichen Lebensbereichen gehemmt. Zum Beispiel durch Angst vor beruflichen Misserfolgen, Angst vor privaten Beziehungskonflikten. Man könnte es endlos weiterspinnen. In der Folge werden dann hier wieder Vermeidungsstrategien gesucht, aber es wird nicht der Hauptfluss gelöst. Wenn wir nun aber ein überraschend positives Erlebnis gehabt haben, das uns wieder Vertrauen gibt, dann lässt sich dieser Streueffekt auch umgekehrt beobachten, nämlich mit Schwinden der generellen Versagensangst oder dem Unvermögen, sich etwas wert zu sein. Auf einmal funktioniert auch dann die Beziehung harmonischer und andere negative Umstände heben sich auf. Das ist eigentlich ein sehr schöner Effekt, wenn man den an seinem Gegenüber feststellen kann oder an sich selbst, weil man sich grundsätzlich auf einmal wesentlich entspannter fühlt. Und unabhängig davon, wie man jetzt diese spezifische Blockade löst, mir fällt gerade auch dabei auf, dass bei der Blockade ich immer im Zusammenhang an Physiotherapie denke. Da kann man sich ja auch schnell vorstellen, dass wenn wir zum Beispiel eine Blockade im Wirbel haben, zieht sich das eben auch durch die ganze Wirbelsäule und wirkt sich dann entsprechend auch auf umliegende Körperareale aus. Dieses Bild habe ich ständig vor Augen. Aber gut, zurück zur inneren Blockade und wie wir diese lösen. Das Prinzip dahinter ist in der Theorie eigentlich recht simpel. Je höher die Frequenz positiver Gedanken ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Wunsch Realität werden lassen. Nehmen wir uns selbst an, dann können uns auch andere Menschen annehmen. Wenn wir uns dann auf nächster Stufe auch noch selbst lieben, werden wir das auch ausstrahlen und andere Menschen werden uns lieben und dadurch werden wir liebenswerte Möglichkeiten in unser Leben ziehen. Buddha sagte einst dazu schon, der Geist ist alles, was du denkst, das wirst du. Gut, haben wir das einmal verinnerlicht, wird uns auch klar, es gibt beinahe null Argumentation und damit Rechtfertigung dafür, warum unser Leben und unser Handeln durch unsere Umwelt beeinflusst werden solle. Klar, auf uns prallen jede Sekunde Hunderttausende von Impulsen ein, stimulieren unser Hirn und wir verarbeiten unterbewusst eine Vielzahl dessen, ohne es zu merken. Aber wir sprachen eben von Wünschen und Wünsche sind subjektiv, entstehen somit durch eure menschliche Bewertung. Und unsere Umwelt ist neutral. Hier existieren keine Wünsche. Sie ist einfach das, was sie ist, ohne Partei. Wir haben also einen freien Willen und können reflektieren, was in uns ist, um so unser Außen zu schaffen. Das klingt jetzt wieder recht spirituell, nehme ich an. Ja, das ist es auch. Aber es heißt ja auch nicht mehr als geistig. Also schrecken wir davor mal nicht so zurück. Ich versuche nochmal zu vereinfachen. Viele Menschen fühlen sich ja, als seien sie ihrer Umwelt hilflos ausgesetzt. Sie fühlen sich hilflos, da sich ein Gefühl unterbewusst entwickelt hat, das sie noch nicht greifen können. Und der Ausbruch dieses Gefühls kann aber gerade für sensible Menschen sehr stark spürbar sein. Denn wenn Menschen sich ihren Gefühlen schutzlos ausgeliefert fühlen, beginnt deren Entstehung immer mit einem äußeren Trigger, einem Reiz. Beispiel: Jemand lässt eine vermeintlich kritische Bemerkung in Bezug auf dein Verhalten. Also sei es private Beziehung oder nimm auch deine Arbeitsmoral, was auch immer. Fühlst du dich jetzt zu Unrecht beschuldigt, springen zig Nervenzellen in deinem Hirn an und wir vergleichen in einem Bruchteil von Sekunden vergangene Erlebnisse mit der jetzigen Situation und schätzen direkt mögliche Folgen für die Zukunft ab. Möglicherweise wurdest du in der Vergangenheit bereits schon mal von diesem oder jemandem anderen in deinen Augen zu Unrecht verurteilt und dein Gehirn erinnert sich daran, was dem in Anführungszeichen Schuldigen droht. Ablehnung, Ignoranz oder was auch immer. In der letzten Neurofolge sprachen wir auch einmal über das limbische System, das unser emotionales Zentrum beherbergt. Dieses erzeugt nun in dir ein Gefühl, das dazu dient, uns unsere anfängliche Bewertung dieses Triggers zu spiegeln, damit wir eine Handlungsentscheidung treffen können. Und je nach Persönlichkeitstyp und Umgang mit der Situation reagierst du nun unterschiedlich. Entweder fängst du sofort an, dich recht zu fertigen, oder du versuchst, dem Menschen aus dem Weg zu gehen, oder du setzt zum verbalen Gegenangriff an. oder du erkundigst dich nach den Gründen für den Vorwurf. Und Menschen, die wirklich daran interessiert sind, zu verstehen und zu lernen, sprechen dann vielleicht auch etwas aus wie: Danke für dein Feedback. Kannst du mir vielleicht mal näher erläutern, wie du dazu kommst? Ich würde gerne verstehen, was ich aus deiner Sicht das nächste Mal anders machen kann. Das nennt sich auch Lösungsorientierung und kann auch recht einfach sein. Nämlich, indem man sich bewusst macht, dass es eben eine Sicht ist, die ihr wahrnimmt. Sie muss ja nicht zwangsläufig mit eurer Sicht decken, aber gegebenenfalls könnt ihr damit etwas für eure Außenwirkung mitnehmen. Das heißt, im Zweifel gewinnt ihr nur dadurch, dass ihr keine Energie in Ärger verschwendet und gegebenenfalls sogar einen Erkenntnisgewinn mitgenommen habt. In jedem Fall gewinnt ihr aber ein zufriedeneres Gefühl. Takeaway also: Der Prozess von einem Trigger bis zu einer emotionalen Reaktion ist so verschwindend kurz, dass die Illusion entstehen mag, wir hätten keinen Einfluss auf unser Gefühl. Demnach würde unsere Außenwelt unsere innere Gefühlswelt bestimmen. Das ist eine Täuschung. Gefühle entstehen durch die Bedeutung, die wir einer Vorstellung beimessen. Dein Gegenüber kann dich also nur verärgern, wenn du ihm die Bedeutung gibst, verärgert zu sein. Du kannst nur enttäuscht von deinen Misserfolgen und Fehlern sein, wenn du sie als Misserfolge und Fehler deutest. Erkennst du sie jedoch als Chance für Wachstum und Lernen, existiert grundsätzlich nicht mehr so viel destruktive Energie in deinem Leben. Bedeutungen entstehen also einzig und allein in dir selbst. Nichts Äußeres hat jemals ein Gefühl in dir erschaffen. Du kannst also mit deinen Gedanken und Gefühlen umgekehrt deine Realität, also das, was du sehen möchtest, schaffen. Das merkst du auch daran, dass du vielleicht eine andere Vorstellung von einem erfüllten Leben hast als jemand anderes. Ein Leben ohne Dach über dem Kopf könnte sich für dich total unvollkommen anfühlen, für jemand anderen jedoch das Ultimo an Unabhängigkeit darstellen. Du bist also überzeugt davon, dass du etwas brauchst, um glücklich zu sein. Diese Überzeugungen entscheiden darüber, wie du deine Realität wahrnimmst, also deine Umwelt auch annimmst. Es sind deine Glaubenssätze und scheinbar unumstößliche Wahrheiten, die dadurch entstanden sind, dass du Gedanken immer wieder wiederholt hast und sie mit intensiven Gefühlen gekoppelt hast. Mal ein paar plumpe Beispiele spontan. Ja, ist eigentlich kein Problem, das könnte man so runterrattern. Also, wie wäre es mit, ich bin beziehungsunfähig, Sport ist Mord, das Leben ist hart, Frauen gehören hinter den Herd, ich bin nicht gut genug, bloß keine Gefühle zeigen, früher war alles besser, das haben wir schon immer so gemacht, warum immer ich? Männer sind doch alle gleich. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von. Und eigentlich ist es wirklich traurig, wenn es nicht irgendwo auch zwischenzeitlich lustig ist. Ja, so häufig habe ich das Gefühl, dass Dinge als normal betitelt werden, wie das ist halt so. Und es werden scheinbar unveränderliche Dinge wie eine unglückliche Ehe, ein unzufriedenstellender Job oder auch das Unvermögen seiner Hobbys in seinen Alltag zu integrieren, aufgrund von vermeintlichem Zeitmangel, einfach akzeptiert. Das heißt, man selbst gibt sich mit einer Antwort zufrieden, dass dies eben so sei oder vielleicht sogar für einen bestimmt sei. Also wenn ich dieses Level erkenne, dann kann man ja schon fast von Resignation sprechen und das finde ich grundsätzlich echt schade. Denn auch wenn nicht alles direkt veränderbar ist, können wir ja schon auf einen sehr großen Anteil aktiv Einfluss nehmen. Und zum Start fehlt häufig nur die gewisse Prise an Positivität und richtiger Einstellung. Man könnte es ja mal versuchen mit, ich kann alles erreichen. Das Leben ist schön und meistens gerecht. Ich kann auf meine Körpersignale vertrauen. Ich kann mir die Zeit für die mir wichtigen Dinge nehmen und so weiter. Formuliert das, was ihr für geeignet für euch erachtet. Ihr merkt vielleicht, dies ist ein unendliches Thema und natürlich, wie immer, wenn es um den Menschen geht, auch ganz individuell. Also egal, ob wir uns jetzt mit physiologischen oder psychologischen Verhaltensweisen auseinandersetzen, wir können für vieles eine Basis setzen und gesunde Gewohnheiten und damit auch Gedanken etablieren. Ich hoffe, euch heute schon mal einen ersten Einblick in die Gedankenwelt geben zu können und vor allem hoffe ich, dass ihr euch gegebenenfalls schon bei einem nächsten Ereignis, einer Situation aus dem realen Leben oder einem vermeintlichen Problem kurz zurückerinnert und vielleicht sogar eine erste innere Blockade lösen könnt. Alles, was heute gesagt wurde, ist natürlich sehr tief in euch verwurzelt und häufig ist es ein sehr, sehr langer Weg der Erkenntnis. Also auch hier heißt es wieder, sei geduldig mit dir selbst. Wir selbst sind nämlich schon häufig unsere größten Kritiker. Vielleicht kann aber schon einmal der Gedanke hilfreich sein, grundsätzlich entspannter durchs Leben gehen zu können, wenn man sich seiner selbst bewusst ist und somit quasi zum Steuermann seines Schiffes werden kann. Für heute nehmen wir also erstmal mit, wir haben unzählige Gedanken, Gefühle entstehen aus der Bedeutung, die wir einer Vorstellung dieser Gedanken zuordnen, Gedanken und Gefühle bestimmen zusammen unsere Energie, die wir hinaustragen, wesentlich mit. Und das kann entweder zu Limitierungen in unserem Handeln führen oder zu einem fast grenzenlosen Ausmaß an Freiheit. Und welche Rolle dabei Glaubenssätze spielen und wie wir diese aufbrechen können, folgt dann in einer der kommenden Mindset-Episoden. Schon mal vorab, auch hier wird es keine Worthülsen geben à la du schaffst das, wenn du nur an dich glaubst, sondern wir werden Beispiele täglicher Selbstsabotage und Impulse zum Umdenken geben. Bis dahin, bleibt entspannt und genießt das Leben. Viel Spaß bei eurer heutigen Tagesgestaltung. Das ist ja ein aktives Wort, ne? Macht's gut.